SRF Audio.
Und da ist das Regionaljournal Basel. Soll es während dem Eurovision Song Contest verkaufsoffene Sonntag geben? Das Gewerbe wünscht sich das, die Politik ist sich nicht ganz einig, der Tenor aber, ein offener Sonntag wird drin liegen.
Weil der Sonntag einfach in der Innenstadt sonst wahnsinnig leer und unattraktiv aussieht und dann hat man das Gefühl, man ist in einer Lost City.
Denn wie geht es den Jugendlichen auf der Drei-Rosen-Anlage? Dieser Frage geht ein Film von einem Basler Sozialarbeiter nach.
Mein Ziel war es wirklich, mit diesem Film auch den Jugendlichen vor Ort eine Stimme zu geben.
Und wie hoch ist die Qualität von der diesjährigen Balois-Session? Über das reden wir mit dem Basler Musikkenner Martin Schäfer. Goldiges Herbstwetter gibt es ab morgen wieder, heute oben aber zuerst einmal noch Regen. Am Mikrofon heute oben, der Benedikt Erni. Die Hotels sind schon lange ausgebucht und auch viele Beizen reserviert. Wenn der Eurovision Song Contest, der grösste Musikevent auf Basel, kommt nächsten Mai, dann ist die Stadt voll. Logisch, dass hier auch der Detailhandel zu Basel profitieren will. Darum fordern Stimmen aus der Branche jetzt, dass sie in der ESC-Woche nicht nur von Montag bis Samstag können verkaufen, sondern dass sie auch am Sonntag dürfen ihre Läden offen haben. Eine Forderung, die in der Politik unterschiedlich gut ankommt. Nina Gigax.
Es sind verschiedene Leute auf sie zugekommen, mit dem Wunsch nach einem Sonntagsverkauf während dem ESC. Das bestätigt Matthias Böhm, der Geschäftsführer vom Verein Stadtkonzept Basel.
Ja, also auf der einen Seite haben wir Anfragen gekriegt von Unternehmen und gleichzeitig haben wir selber auf dem Radar, aufgrund von dieser Menschenmenge und auch deren Investition oder Standort Basel in das Projekt steckt, glaube ich, ist es nicht mehr als richtig, dass man das erprüft.
Und zwar ging es um einen Sonntag, der in der ESC-Woche, der 11. Mai. Das sei zufällig auch noch gerade der Muttertag.
Dass dieser Tag natürlich in der Konstellation, wenn dann sehr viele Leute schon da sind und in der Stadt wahnsinnig viele Aktivitäten stattfinden, dass das durchaus sinnvoll wäre, dort den Sonntag zu öffnen, ich glaube, das ist relativ klar.
Schließlich will auch der Detailhandel maximal vom ESC profitieren. Letztlich ging es aber auch um das Bild, das Basel während dem ESC in die Welt schicken, sagt Matthias Böhm.
Deren Erwartungshaltung von den ganzen Gästen, die vom Ausland gerecht werden und eine Stadt zeigen, die sich halt nicht nur in der Haltung offen zeigt, sondern eben auch in den Rahmenbedingungen offen präsentiert.
Aktuell gibt es in Basel 2 Sonntagsverkäufe pro Jahr, vor Weihnachten. Ausnahmen hat es aber auch schon mal gegeben, vor Jahren während der Uhren- und Schmuckmesse Basel World. Das hat dann funktioniert und das wurde auch während dem ESC funktionieren, sagt Matthias Böhm. Nachfrage sei dann nämlich da. Und auch das Mal soll es wieder eine Ausnahme sein. Und offen haben müssten auch nicht alle, vor allem aber die Läden, die einen Weg im Perimeter sind vom ESC. Man sieht hier jetzt im Gespräch mit den Verantwortlichen vom ESC und der Verwaltung, sagt Matthias Böhm. Die Verantwortlichen vom ESC sagen auf Anfrage vom Regionaljournal im Moment nichts dazu. Das sei noch nicht definitiv, darum gäbe es keinen Kommentar. Reden tut dafür die Politik. Der SVP-Grossrat Joel Thüring sagt, das sollte Basel unbedingt machen. Schließlich darf im Ausland kaum mehr jemand verstehen, als am Sonntag die Läden zu haben.
Und das merke ich auch immer, wenn ich Gäste habe, aus Griechenland beispielsweise, Freunde, die verstehen überhaupt nicht, wie man am Sonntag nicht einkaufen kann. Das ist in der Zwischenzeit ja tatsächlich fast überall ganz normal.
Und auch der FDP-Grossrat Christian Mösch findet, am ESC müsse sich die Stadt möglichst vielfältig zeigen.
Dass wir international sind, genau, auf jeden Fall.
Die Michaela Seciani von der SP ist zweigespalten. Grundsätzlich sind sie gegen Sonntagsverkäufe, weil es nicht fair geregelt sei mit Arbeitszeiten und Löhnen.
Beim ESC muss ich aber sagen, klingt das gut und so spontan auch würde ich dafür sein, weil das ist dann wirklich auch eine Chance für die Menschen, die hier in Basel leben und hier arbeiten, dass sie etwas vom ESC haben.
Weiter links kommt die Idee nicht gut an. Das Gewerbe kann auch Montag bis Samstag profitieren, findet der Basta-Grossrat Nicolas Göpfert. Er befürchtet vor allem, dass es dann nicht bei dieser Ausnahme könnte bleiben.
Auf jeden Fall wäre das ein Präzedenzfall. Gerade kurz nach dem ESC haben wir auch noch die Frauen-EM bei uns. Und da muss man dann schauen, wie findet der Entscheid statt. Darum sind wir grundsätzlich dagegen, für irgendeinen Anlass eine Lockerung zu machen. Wir haben den Arbeitnehmenden-Schutz und der soll bestehen bleiben.
Befürchtungen, die auch die Grien-Grossrätin Jo Wersch teilt. Auch wenn sie ein gewisses Verständnis fürs Gewerbe hat.
Ob es noch mehr Shopping-Erlebnis muss sein, da bin ich zweifelhaft. Vor allem, weil ich mir würde sagen, mal eine Ausnahme für eine ESC machen, ist grundsätzlich natürlich möglich, aus meiner Sicht. Aber die Angst davor, dass man dann mit dem einfach noch mehr die Schranken öffnet, um jeden Sonntag zu verkaufen, die finde ich schon auch noch berechtigt.
Die Schranken öffnen, das wäre auf der anderen Seite ganz im Sinn der Bürgerlichen. Der FDP-Grossrat Christian Mösch kann sich vorstellen, in diese Richtung wieder politisch aktiv zu werden. Auch wenn so Forderungen bis jetzt zu Basel nie durchgekommen sind.
Ja, vielleicht könnte das wieder mal ein Anknüpfungspunkt sein, um einen neuen Vorstoß zu machen in diesem Bereich.
Und der SVP-Grossrat Joel Thüring würde das unterstützen.
Weil der Sonntag einfach in der Innenstadt sonst wahnsinnig leer und unattraktiv aussieht. Und dann hat man auch das Gefühl, man ist in einer Lost City.
Eine Ausnahme machen für einen ESC oder an den eigenen Prinzipien festheben. Neu steht in Basel nicht entschieden. Politisch auf alle Fälle dürfte das aber noch zu reden geben. Nicht zuletzt, weil auch national momentan eine Forderung aus Zürich diskutiert wird. Eine, die will, dass die Kantone in Zukunft 12 statt wie bis heute maximal 4 Sonntagsverkäufe dürfen bewilligen.
Zu den Meldungen. Das Gefängnis Sissach mit 16 Plätzen wird Ende Monat wieder eröffnet. Grund, dass man das stillgelegte Gefängnis wieder reaktiviert ist, dass es generell mehr Häftlinge hat im Kanton und das Gefängnis Arlesheim saniert wird, teilt Basel wieder Sicherheitsdirektion heute mit. Das Gefängnis Sissach ist 2020 vorübergehend zugegangen, das, weil es in der Region selber genug Haftplätze gehabt hat. Das hat sich jetzt wieder geändert. Der Versicherungskonzern Helvetia hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er Häuser auf der Grossbaselseite bei der Drei-Rosen-Brücke verkauft. Neue Besitzerin von der Überbauung mit dem Namen Rheinpark ist die Wohnbaugenossenschaft Nordwest. Jetzt liefert Helvetia eine Begründung nach, warum sie die Liegenschaft verkauft, und diese Begründung ist interessant. Auf Anfrage von der Nachrichtenagentur Kisten STA schreibt Helvetia, grundsätzliche Unsicherheiten in der rechtlichen Umsetzung der Wohnschutzbestimmungen. Eine Rentabilität von einer nachhaltigen Sanierung sei schwer gewesen zum Einschätzen. Wegen dieser Unsicherheit würde die Liegenschaft nicht mehr länger zur Immobilienstrategie des Unternehmens passen. Die Basel bei der Polizei hat gestern Morgen 3 mutmaßliche Diebe festnehmen. Sie sollen zu Lausen das Ammel versucht haben, aus verschiedenen Autos Sachen zu stehlen. Die 3 sind zwischen 17 und 29 Jahre alt. Gegen sie laufen jetzt ein Verfahren, schreibt die Basel bei der Polizei in einer Mitteilung. 50 Tonnen Äpfel, Beeren und Quitten sind zu riechen in der Mosterei der Gemeinde in diesem Jahr verarbeitet worden. Das sei ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis, schreibt die Gemeinde heute in einer Mitteilung. Die Mosterei ist für alle offen und sei in diesem Jahr fleissig genutzt worden. Morgen geht die Mostsaison dann zu Ende. Gewaltdelikt und Drogenkriminalität, Drei-Rosen-Anlage im Glei-Basel, ist immer wieder in den Schlagzeilen. Seit dem letzten Sommer gibt es dort darum Überwachungskameras, mehr Polizeipatrouille und Ranger, die die Situation entschärfen sollen und für mehr Ruhe und Ordnung sorgen. In dieser ganzen Situation und bei den vielen politischen Debatten um die Drei-Rosen-Anlage geht eine Perspektive häufig vergessen, nämlich die der Betroffenen, konkret der Jugendlichen, die sich dort regelmässig aufhalten. Sei es, weil sie dort in die Schule gehen, ins Jugi oder sonst auf der Anlage ihre Freizeit verbringen. Der Sozial- und Jugendarbeiter Endrit Sadiku wollte wissen, wie genau die Jugendlichen die Drei-Rosen-Anlage erleben und welche Bedeutung der Ort für sie hat. Er hat darum im Rahmen von seinem Abschluss in sozialer Arbeit einen Dokumentarfilm zu der Drei-Rosen-Anlage gedreht. Fabian Nägeli berichtet.
Bei all diesen negativen Medienberichten und aufgeheizten politischen Diskussionen wollte ich auch den Jugendlichen eine Stimme geben, sagt der Endrit Sadiku, Beauftragter für digitale Jugendarbeit und soziale Medien bei der Jugendarbeit Basel.
Ich beschäftige mich sehr intensiv durch meine Arbeit mit der Lebenswelt von Jugendlichen. Und eine Lebenswelt ist eben die Drei-Rosen-Anlage. Die Drei-Rosen-Anlage, die sehr negativ dargestellt wird von Medien oder von auch Politik. Und wo verschiedenste Massnahmen diskutiert und umgesetzt werden über die Köpfe der Jugendlichen hinweg. Und mein Ziel war es wirklich, mit diesem Film auch den Jugendlichen vor Ort eine Stimme zu geben.
Ein halbes Jahr habe ich auch an diesem Film geschafft und dabei viel Zeit auf der Drei-Rosen-Anlage verbracht und mit den Jugendlichen geredet, um möglichst viele verschiedene Perspektiven und Erfahrungen zu hören.
In den Monaten, wo ich auf dieser Anlage drauf war, sind sicher so 30 bis 40 Jugendliche gewesen, die ich angetroffen habe, wo ich so Gespräche geführt habe, wo ich probiert habe herauszufinden, wie die Stimmung ist, wie die Grundstimmung ist.
Die jungen Leute sind alle im Alter von etwa 13 bis 25 Jahre alt gewesen, haben ganz unterschiedliche soziale und schulische Hintergründe gehabt und sind mal mehr, mal weniger häufig auf die Rosa-Anlage gekommen. Fünf von ihnen äußern sich jetzt im Film von Endre Zadiku und erzählen, wie sie den Ort wahrnehmen. Einer von diesen fünf ist der Fedi Benbella. Heute 26 Jahre alt, Fachmann Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigung.
Ich habe ein Filmprojekt von Endre mitgemacht, weil ich selber dort aufgewachsen bin. Und darum kann ich halt am besten unsere Bedürfnisse ausdrücken und für viele Jugendliche daraus reden, weil ich das erlebt habe und nicht einfach nur in Schule oder irgendwelche Magazine daraus gelesen habe.
Vor allem früher sind ja täglich auf der Drei-Rosen-Anlage.
Ich war oft in der Freizeit Halle als Jugendliche, konnte dort Trampolin können besuchen, also spielen, besser gesagt. Auch im Jugendzentrum bin ich unterwegs gewesen, habe auch meine erste Jugendliebe damals kennengelernt.
Und auch heute sind ja immer noch ab und zu auf der Drei-Rosen-Anlage und habe die regelmässig als Rapper Auftritt im Jugendzentrum.
Bis heute habe ich jedes Jahr den Auftritt im Drei-Rosen und ich sehe selber manchmal am Oben. Im Sommer läuft es gut mit den Leuten, mit der Familie, treffen sich. Und wenn die Sonne untergeht, ist es gerade eine andere Situation, ein anderes Erscheinungsbild.
Drei Rosen-Anlage sind für ihn ein Ort, um zusammenzukommen, sich zu treffen. Ein Begegnungsort von ganz unterschiedlichen Leuten.
Im Großen und Ganzen ist Drei Rosen eine Anlage für Inklusion, für eine gemeinsame Gesellschaft, für Jung und Alt. Vor allem im Sommer sehe ich das immer wieder, dass sich sehr viele treffen und durch den Tag ist es immer wunderschön.
Und in der Nacht, ja, da sei es gefährlicher und darum seien die Überwachungskameras gut, findet der Fedi Benbella. Allerdings lösen sie natürlich nicht alle Probleme.
Das mit den Kameras finde ich persönlich eine gute Idee, aber eben eine Kamera kann er nicht aufhalten, kriminelle Sachen zu machen.
Auch wenn die Jugendlichen Probleme kennen auf der Drei-Rosen-Anlage und darum teils auch verunsichert sind, haben sie eine erstaunlich positive Wahrnehmung von diesem Ort, sagt Endre Zadiku.
Die Anlage ist sehr positiv dargestellt worden im Film, auch aufgrund, also trotz der Gewaltsituation, die es hat. Das ist etwas, was mich ja, doch auch ein bisschen überrascht hat, dass die Jugendlichen so einen festen Bezug auch zu dieser Anlage gebaut haben und die Anlage eigentlich als Wohnort sehen.
Gewisse würden auch einen recht langen Weg auf sich nehmen, um dort hinzukommen.
Es gibt Jugendliche, die reisen sogar eine halbe Stunde jeden Tag, um auf dieser Anlage drauf zu sein, einfach weil die Sportaktivitäten, das Sportangebot oder das Jugendzentrum oder der Basketballverein, weil das einfach so einen starken Bezug oder so positive Gefühle auch bei ihnen auslöst, dass sie diesen langen Weg auf sich nehmen und dort hinkommen.
Allerdings, und das habe ich ihn auch erstaunt, obwohl es Schilder hat und die Jugendarbeiterinnen es auch kommunizieren, sind vielen Jungen nicht klar, dass die Drei-Rosen-Anlage mit Kameras überwacht wird. Und denen, wo es klar ist, die haben teils eine völlig falsche Vorstellung von dieser Überwachung.
Wenn es jetzt hier die Überwachungsmassnahmen hat, die Kameras, dann sehen das die Polizisten gerade sofort und die rücken sofort aus, wenn eine Straftat passiert. Und die Vorstellung ist wie da gewesen, dass sie das Gefühl haben, man hockt 24 Stunden am Tag vor den Kameras und es wird sofort reagiert, auch um 2 in der Nacht.
Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es mehr Kommunikation braucht von den Behörden, wo die Jungen besser erreicht, dass man direkt mit ihnen redet. Außer den 5 Jugendlichen kommen im Film von Endre Zadiku auch ein Polizist, der Leiter der Freizeithalle und Leiterin vom Jugendzentrum vor, um zu zeigen, was sie für die Jugendlichen machen, um den Ort, der so negativ belegt ist, positiv darzustellen und zu beleben mit Veranstaltungen und Angeboten. Auch hoffe ich, sagt Endre Zadiku, dass er mit seinem Film jetzt eine Diskussion anstoßen könne.
Das Ziel ist jetzt, dass der Film gezeigt wird, öffentlich, dass vor allem auch die politischen MandatsträgerInnen sehen, was denken überhaupt die Jugendlichen, dass wir hier in eine Diskussion kommen aufgrund von diesem Film, dass man sagt, okay, es gibt auch die jugendliche Perspektive, die wir zu wenig beachtet haben jetzt in dieser Situation und dass man das wie systematisch anschaut für ein neues Projekt.
Damit die Rosen-Anlage auch in 10 oder 20 Jahren für die Jugendlichen immer noch ein lebenswerter Ort ist, wo sie gerne hingehen und Zeit verbringen.
Fabien Nägeli und der Dokumentarfilm vom Endrit Sagdiku wird übrigens heute so gezeigt, und zwar am 7. in der Drei-Rosen-Halle. Im Anschluss an den Film gibt es dann noch eine Diskussionsrunde. Heute vor einer Woche hat das grösste Basler Musikfestival angefangen, die Balois Session in der Messe Basel. Eröffnet hat das Festival die britische Boyband Take That. Jetzt oben geht es weiter mit dem Konzert vom amerikanischen Blueser Gary Clark Jr. Über das Konzert und darüber, ob der diesjährige Balois Session Jahrgang gelungen ist oder weniger, darüber reden wir mit einem der besten Musikkenner von der Schweiz, mit dem Martin Schäfer. Er hat fast 40 Jahre als Musikjournalist für Schweizer Radio geschafft und an verschiedenen Hochschulen zur Popkultur unterrichtet. Der Pater Künzle hat den Martin Schäfer getroffen.
Martin Schäfer, Sie sind Blues-Experte beim Schweizer Radio. Sie sind einer der besten Kenner von dieser Musikart in der Schweiz. Heute oben tritt an der Balois Session der Gary Clark Jr. auf, ein Blues-Gitarrist aus den USA. Freuen Sie sich auf den oben?
Auf den freue ich mich sehr. Und heute und morgen, das sind jetzt wirklich, man könnte sagen, viele Stücke von der Balois Session dieses Jahr.
Fangen wir mit heute an. Was macht der Gary Clark Jr. für Sie zum einem spannenden Musiker?
Der Gary Clark Jr. ist der lebendige Beweis dafür, dass der Blues lebt. Dass es auch jüngere Blues, brillante Blues-Sänger und Gitarristen gibt. Er kommt aus Texas. Er ist schwarz, was im Blues nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber er ist ein Beweis dafür, eben, dass auch der schwarze Blues weiterlebt.
Jetzt ist das Konzert heute so das einzige von der Balois Session, das bis jetzt nicht ausverkauft ist, alle anderen sind es. Ist Blues zu wenig mehrheitsfähig für so ein Festival?
Gut, Basel ist ja in Sachen Blues sowieso ziemlich gut versorgt mit dem Blues-Festival im Frühling und im letzten Sommer jetzt auch im Atlantis die Groove Now-Konzerte auf höchstem Niveau. Das ist toll. Vielleicht ist Balois Session und das Publikum nicht unbedingt ein Blues-Publikum.
Wieso könnte das so sein?
Ja, Blues ist natürlich für junge nicht so aktuell. Die Musik wird zu wenig bekannt gemacht. Es gibt ein Blues-Publikum, das ist wie ein Country-Publikum, das sind wie Sektoren. Und für jüngere Leute ist das nicht mehr so vertraut. Also Blues und Country und Rock'n'Roll, alter Rock'n'Roll, hat man gern, wenn man von meiner Generation ist. Die jüngeren Generationen zum Teil. Es gibt viele Leute, die diese Musik auch sehr schätzen und verfolgen und Geschichte kennen und sich damit beschäftigen. Aber, es ist nicht mehr die aktuelle, glitzernde Popwelt.
Morgen ist das nächste Konzert dann mit einem veritablen Superstar, einem Robert Plant, Leadsänger von der legendären Led Zeppelin. Aber mit Led Zeppelin hat das vermutlich nicht viel zu tun, was er hier morgen zu Basel präsentiert, oder?
Er hat ein neues Projekt, eine neue Band, wo er extra eben an die Balois Session bringen will und benutzt das quasi als Sprungbrett zum Weiterkommen. Jetzt ist ja der Robert Plant allerdings auch, wenn ich, ein älterer Herr. Led Zeppelin ist Vergangenheit, aber er ist sehr lebendig und aktuell und gut.
Martin Schäfer, ich merke Ihnen an, die zwei Öben heute und morgen an der Balois Session, die sind in Ihrem Sinn. Sie haben vorher gesagt, das sei viele Stück. Wenn wir eine Zwischenbilanz ziehen von diesem Festival, finden Sie denn den Rest vom Programm nicht so interessant?
Also für mich nicht so interessant. Das kann ich sagen. Klar, es ist Pop und im Pop soll alles möglich sein. Aber jetzt von den Namen her, der Einzige, der mich jetzt nachher dann noch interessieren würde, ist Nemo von Biel. Den finde ich respektabel. Das ist ESC, das ist eine andere Welt, ist aber ein brillanter Sänger. Der nimmt mich Wunder. Für mich ist jetzt die Bilanz dieses Jahr von Balois nicht so befriedigend. Das finde ich schade. Ich finde, sie hat die Chance, noch mehr spezielle, auch Frauen, jüngere, ich denke da zum Beispiel an Rhiannon Giddens, auf Basel zu bringen. Aber klar, das sind nicht grosse Pop-Namen. Und wir wissen ja, wie es Geschäft läuft. Also Beatrice Stirnima als Verantwortliche ist ja darauf angewiesen, wer ist überhaupt um, wer kann man sich leisten. Und dann, ich würde jetzt behaupten, dieses Jahr ist sie noch so nachgesehen am Bob Dylan wie noch nie. Der war um, der ist am Montag jetzt in Stuttgart gewesen und ist mit seinen 83 unglaublich gut zu Weg und wird hochgelobt. Auch zu Berlin hat er triumphiert in den letzten Tagen. Aber der hat eine andere Vorstellung. Der will das Fernsehen und die Aufzeichnung, die bei Baluas dazugehört, das will er nicht. Das ist sein gutes Recht. Das ist nicht drin gelegen.
Dunkt es noch mehr, dass die Baluas-Session immer mehr auf Acts setzt, wo ihre kreativsten Zeiten eigentlich schon längstens hinter sich haben und vor allem auf die Karte Nostalgie setzen? Ich sage jetzt mal Take That oder Seal oder Mika oder Natalie Imbruglia.
Ja, der Eindruck stimmt ein Stück weit. Ist logisch, eben der Markt, wir wissen, es wird alles immer teurer. Das Pop-Business ist schwieriger geworden.
Dass die Baluas-Session so fest auf Nostalgie setzt, hat das auch mit dem Charakter des Festivals zu tun, wo eher hohe Ticketpreise hat, wo so ein edles Ambiente hat mit dem Publikum, das an Tischli sitzt und wo auch viele Tickets an Sponsoren gehen.
Ja, das ist ein bisschen eine Gefahr, dass da ein Publikum kommt, wo zwar noch gerne Musik hat, aber sich nicht wahnsinnig für Musik interessiert. Und ja, dann setzt man in der Not logischerweise auf bekannte, grosse Namen. Und dann muss man schauen, welche kann man sich leisten. Und das gibt dann eben ein Programm, ja, Take That. Ich erinnere mich auch noch an die, aber ja, die interessieren mich jetzt nicht. Und der Seal ist an sich noch ein toller Sänger, aber auch der, das ist Soul rezykliert.
Was würden Sie sich für die Zukunft der Baluas-Session wünschen?
Ich würde mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Aber ich weiss, ich bin kein Geschäftsmann. Ich würde gerne sagen, es gibt Leute wie Rhiannon Giddens, die sollte man doch einmal auf Basel bringen. Das ist eine der tollsten Sängerinnen der Welt und die kommt aus Blues und Country und ist aber auch ausgebildete klassische Sängerin. Also, ja, so Leute würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft mehr gibt.
Sagt Martin Schäfer, langjähriger Musikjournalist bei SRF, zum diesjährigen Jahrgang von der Baluas-Session. Und eben heute oben ist der amerikanische Bluesstar Gary Clark Jr. auf der Bühne in der Messe «Please Come Home». Hören wir an dieser Stelle als kleine Einstimmung auf das Konzert. jetzt schauen wir, was das Wetter macht. Morgen gibt es viel Sonne. Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend sind noch letzte Regenwolken vorbei. Auf die Nacht wird es dann trocken und die Wolken lockern auf. Temperaturen sinken bis morgen Morgen auf etwa 10 Grad. Morgen scheint dann häufig die Sonne. Ein paar Nebelfelder am Morgen verschwinden gleich mal. Die Wolkenfelder, die den Tag durch über den Himmel ziehen, sind meistens nur dünn. Die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag auf rund 18 Grad. Am Wochenende wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab. Lokal kann es auch besonders am Sonntag mal kurz nass werden. Es bleibt weiterhin mild, bei Höchstwert um die 17 Grad.
Dankeschön, Sabine Balmer von SRF Meteo. Und damit sind wir am Ende der heutigen Obersendung. Durch die hat sie der Benedikt Erni begleitet. Verantwortlich für den Inhalt ist Marlene Sandrin. Mehr von uns, wieder so gewohnte Zeit, ab der 6:30 morgen das erste Mal.
Das war ein Podcast von SRF.